Ja, guten Morgen. Ich muss mich entschuldigen für die kleine Verspätung. Ich habe eigentlich einen ganz guten Grund, weil vielleicht hat sich schon rumgesprochen, dass ich zum Dekan der Fakultät gewählt worden bin. Und da gibt es tausend zusätzliche Besprechungen. Also ich hatte, bevor ich hierher gekommen bin, eine Besprechung, die nicht ganz pünktlich aufgehört hat. Ja, in der Vorlesung geht es nach wie vor nicht so richtig um Multimedia, sondern um was das ja, manche Leute auch als Multimedia schon fast bezeichnen, nämlich interaktive Webanwendungen. Aber Audio und Video spielt da im Moment noch keine so große Rolle direkt drin. Aber es sind Dinge, die ganz aktuell hochinteressant sind, denke ich, die Technologien. Und wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, dann haben wir also ganz allgemein angeschaut, wie man an Webserver überhaupt drankommt, sozusagen, wie man denen über irgendwelche Schnittstellen Programme unterschieben kann, die dann aufgerufen werden und irgendwas ausrechnen. Und dann als eine konkrete Ausprägung davon, die, denke ich, beliebteste derzeit Skriptsprache für serverseitige Skripten angeschaut, das PHP. Und da mache ich jetzt noch ein bisschen weiter, und zwar mit zwei Themen, die eigentlich sauber getrennt sind voneinander, aber dann letztlich bei größeren Anwendungen natürlich auch wieder zusammenspielen. Also Sie sehen die Sachen hier so als separate Themen. Letztlich, wenn Sie irgend so eine komplexe Anwendung haben wie Facebook oder sowas, so ein soziales Netz, dann wird da natürlich mit allen diesen Techniken gleichzeitig gearbeitet. Der Einfachheit halber sind die Beispiele hier immer so, dass Sie sich auf eine Technik konzentrieren. Ja, und eins der Themen, das bis jetzt irgendwie im Hintergrund geblieben ist, sind die berühmten Datenbanken. Das ist ganz komisch, dass das an vielen Stellen, gerade so in der Softwaretechnik und Programmierung, immer so getan wird, ja, die gibt es auch, aber wir reden gar nicht wirklich drüber. Also ich möchte jetzt wenigstens einmal am Beispiel von PHP erklären, wie der Zusammenhang ist zwischen so einer Technik, serverseitige Skripten, und dem, was Sie aus den Datenbanksystemen kennen. Da gibt es eine Spezialvorlesung. Ich erzähle natürlich jetzt nicht so viel über Datenbanken, da erwarte ich, dass Sie in den Datenbanksystemen waren. Das heißt, es kann natürlich über alle möglichen Nebenfächer und Kunst und Multimedia und so sein, dass Leute nicht in den Datenbanken waren. Es würde mich jetzt mal interessieren, wie viele sind das? Also Kunst und Multimedia bestimmt, aber wer war nicht in der Datenbankvorlesung? Hatten Sie? Ach, Sie haben das ja in der Einführung in die Programmierung ist Datenbanken dabei. Super. Genau, dann passt das ja perfekt. Und sonst waren auch alle in der Datenbankvorlesung. Ja, dann ist das wunderbar, dann brauche ich da nichts Besonderes tun, sondern bloß dran erinnern. Also die Informatiker und Medieninformatiker haben eine eigene spezielle Vorlesung, Datenbanksysteme. Darum war mir das nicht bewusst, aber da ist es ja integriert. Ja, ich sage trotzdem noch mal kurz, was denn überhaupt Datenbanksysteme sind. Man spricht normalerweise von Database Management Systems, DBMS. Grob gesagt, es geht darum, Daten abzulegen in einer strikt strukturierten Art und Weise. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ich eine Struktur wissen muss, nach der meine Daten aufgebaut sind. Natürlich macht das Ganze nur Sinn in Datenbanksystemen, wenn das persistent gespeichert ist, also wirklich dauerhaft gespeichert ist, also nicht mit dem Ende des Programms dann wieder verschwindet. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Daten persistent speichern können Sie eigentlich bloß auf zwei Weisen vorwiegend. Das eine ist, dass Sie es selbst in die Datei schreiben oder über ein Datenbanksystem. Und die in die Datei zu schreiben, hat starke Einschränkungen, weil Sie eben immer ein großes Stück sozusagen an Speicher als Ganzes sich reservieren müssen. Und manchmal wollen Sie eben bloß sehr wenig Daten schreiben, bloß einen Namen, eine Zahl ändern. Das soll aber trotzdem persistent sein. Dafür sind eben die Datenbanken perfekt. Und was auch wichtig ist, ist, dass sie grundsätzlich auf viele Benutzer gleichzeitig ausgelegt sind. Da gibt es Techniken, über die wir jetzt wirklich nicht reden müssen, wie Transaktionen zum Beispiel. Also so ein Datenbankmanagementsystem ist was relativ Komplexes. Das ist eine Sammlung von Programmen. Einerseits natürlich sozusagen der Kern des Ganzen, ein Programm, das auf die Speicherverwaltung des Betriebssystems in sehr effizienter Weise zugreift und sozusagen an den normalen Mechanismen von Dateien vorbei Ihnen eine Möglichkeit gibt, Daten abzulegen. Andererseits eben viele Programme, die Administration des Ganzen machen, die letztlich dann auch eine Benutzerschnittstelle zur Verfügung stellen, wo man irgendwelche Datenbanken anlegen kann und so weiter. Es gibt auch verschiedene Basismodelle für Datenbanken. Wir reden jetzt hier nur über das heutzutage dominante, das relationale Modell. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das eine lange Geschichte ist bei den Datenbanken. Es gab sehr lang andere Modelle, die Netzmodelle und die hierarchischen Modelle. Und die sind aber weitestgehend vom relationalen Modell verdrängt worden. Und es gibt nach wie vor eine Bemühung, objektorientierte Datenbanken zu bauen, die nicht über den relationalen Mechanismus gehen, sondern direkt Speicherstrukturen für Objekte und entsprechende größere Strukturen aus Objekten anbieten. Also die gibt es auch nach wie vor. Ja, warum sind die Relationalen so erfolgreich? Ich denke, das sind zwei Hauptkriterien eigentlich, die den Erfolg bewirkt haben. Das eine ist, man kann relativ gut methodisch verstehen, wie man so ein Datenbankschema aufbaut. Da haben Sie im Datenbanksystem bestimmt einiges gelernt drüber. Habe ich auch noch zwei, drei Bemerkungen auf einer der nächsten Folien. Und das zweite ist, es gibt eben diese Standardsprache, die man manchmal SQL ausspricht oder SQL, diese strukturierte Abfragesprache, die eigentlich quer über alle Datenbanksysteme heutzutage, alle Relationalen, funktioniert. Wieder mit herstellerspezifischen Varianten davon oder Erweiterungen. Aber das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass das sehr erfolgreich ist. Wenn wir jetzt wirklich konkret mit Datenbanken arbeiten wollen, dann müssen wir so ein bisschen eine Architektur im Kopf haben. Und das, was man zumindest als Programmierer, der mit Datenbanken umgeht, als Modell sozusagen trifft, ist, dass wir zunächst mal verschiedene Programme haben, die miteinander kommunizieren. Ich habe schon gesagt, es gibt diese Administrationssoftware, es gibt Programme, die wir selber schreiben, die auf die Datenbank zugreifen, und es gibt auch andere Server, die auf die Datenbank zugreifen, insbesondere der Webserver. Wenn Sie sich vorstellen, auf dem Webserver läuft ja ein serverseitiges Skript, das PHP wird ja dann sozusagen vom Webserver aus ausgeführt. Und in dem Moment, wo wir aus dem Skript Datenbanken ansprechen, bedeutet das, dass letztlich der Webserver oder ein vom Webserver gestarteter Prozess auf die Datenbank zugreifen muss. Das ist also der Bereich, den wir dann hier genauer anschauen werden. Ja, und was heißt es, auf die Datenbank zugreifen? Das heißt zunächst mal, dass ein Datenbankserver da ist, also ein Programm, das letztlich die Requests verwaltet, das die natürlich auch die Datenspeicherung vornimmt und den Abruf. Das ist im Prinzip ein Programm, das auf dem Rechner läuft, ein sogenannter Prozess. Erkennen tut man das meistens als einen sogenannten Dämon, der also ein Prozess, der eigentlich, wie der Webserver auch, permanent im Hintergrund läuft auf dem Server und darauf wartet. Man sagt, er hört auf einen bestimmten Port. Das heißt, er wartet darauf, dass Nachrichten kommen, die letztlich für ihn Arbeit bedeuten. So wie der Webserver da und darauf wartet, dass eben ein HTTP-Request kommt, so sitzt der Datenbankserver praktisch da und wartet darauf, dass irgendeine Query kommt oder was Entsprechendes. Das ist also dieser graue Kasten, das ist der Datenbankserver. Und in dem Datenbankserver können verschiedene Datenbanken laufen. Also ein Datenbankserver kann Datenbanken für ganz verschiedene Zwecke beherbergen. Und die sind möglicherweise auch ganz verschiedenen Gruppen zugeteilt. Also das sind, auf einem Datenbankserver der Uni kann das eine irgendwie die Verwaltung sein, die irgendwie die Lehrveranstaltungen verwaltet. Das andere kann ein Lehrstuhl sein, der dort Forschungsergebnisse verwaltet. Also wirklich grundverschiedene Dinge, die als separate Datenbanken da drin laufen. Also das ist sozusagen eine Geschichte, die man sich als Struktur im Kopf behalten muss. Der Datenbankserver ist eine Sache, den muss ich finden, erreichen, ansprechen. Aber wenn ich den Datenbankserver habe, dann brauche ich noch einen zweiten Schritt. Ich muss mich mit einer Datenbank sozusagen verbinden und muss eine Datenbank auswählen. Und erst wenn ich diese Datenbank habe, dann kann ich in der Datenbank eben schauen, was da alles drin ist oder auch Dinge anlegen, wenn es gerade aufgebaut wird. Und das sind bei einer relationalen Datenbank im Wesentlichen Tabellen. Also man hat immer diese drei Stufen, man muss den Server, die Datenbank und die Tabelle anschauen. Das werden wir jetzt an vielen Stellen wieder treffen. Ich habe jetzt, um ganz konkret zu bleiben, so wie das bei dem PHP eben auch war, jetzt eine Datenbank als Beispiel genommen. Das ist wirklich nur ein exemplarisches Beispiel. Es gibt jede Menge andere Datenbanksysteme, also kommerzielle, zum Beispiel Oracle ist ein sehr weit verbreitetes und leistungsfähiges kommerzielles System. Ich arbeite jetzt gerade für den Rest dieses Abschnittes mit MySQL. Das ist eine Open Source Datenbank-Implementierung, was den großen Vorteil für uns arme Akademiker hat, dass das eben nichts kostet. Es ist aber so stabil und umfangreich, dass es durchaus auch für kommerzielle Projekte eingesetzt wird. Also das ist kein Spielzeug in dem Sinn. Wie immer gibt es eine Webadresse, wo man alles drüber findet, das ist mysql.com. Dort können Sie sich auch für praktisch alle Plattformen fertige Pakete runterladen und das installieren kann. Also die Beispiele, die ich jetzt habe, habe ich auch alle hier auf dem Macintosh laufen gehabt. Also ich werde jetzt mir nicht die Mühe machen, die Demo wirklich dann im Detail durchzuziehen, aber die Beispiele kann man also ohne weiteres auf dem Rechner, den Sie zur Verfügung haben, ob das jetzt Linux, Windows oder macOS ist, einfach ausprobieren. Ja, wenn man da reinschaut, was ich jetzt kriege, wenn ich MySQL mir installiere, dann sind das eine ganze Reihe von Programmen. Und ein Programm ist eben dieser Datenbankserver, von dem jetzt gerade die Rede war. Das ist dieses MySQL-D. D steht für Daemon, das ist der Dämon, der Prozess, der im Hintergrund läuft. Und eine der Aufgaben als Administrator, wenn man das installiert, ist dafür zu sorgen, dass sobald jemand was mit der Datenbank machen will, dass dieser Dämon auch läuft. Das heißt, ein Rechner, der als Datenbankserver funktioniert, muss im Prinzip automatisch beim Hochstarten den Datenbankserver eben mitstarten. Das kann man meistens auch mit so einrichten. Dann gibt es Administrationsprogramme, MySQL Admin, wo Sie solche Dinge damit machen können, wie zum Beispiel Benutzer anlegen und Passworte vergeben und vieles andere auch. Das ist ganz wesentlich, dass Sie eine komplette eigene Benutzerverwaltung haben auf so einem Datenbanksystem. Ich habe ja vorher schon gesagt, das können ganz verschiedene Unternehmensbereiche sein, die auf dem Datenbanksystem, auf dem Datenbankserver zusammenarbeiten. Und die brauchen natürlich ganz individuell abgestufte Zugriffsrechte, dass nicht der eine in der Datenbank des anderen irgendwie rumfuschen kann. Oder auch bloß Dinge rauslesen, das wäre schlimm genug. Und zum Beispiel dafür ist das Administrationsprogramm sehr wichtig. Dann habe ich eigentlich das Programm MySQL. Das ist ein Kommandozeileninterpreter sozusagen, fühlt sich so ein bisschen an wie die Kommandoshell in Unix, aber spricht mit mir nicht die Unix-Kommandosprache, sondern SQL. Also das ist das System, quasi ein Interpreter für diese Structured Query Language. Und dann gibt es auch noch ganz viele Hilfsprogramme drumherum. Ich habe vielleicht mal hier, bloß damit man eine Vorstellung hat, aus dieser MySQL-Installation, einfach die Liste der Programme, das ist bloß das Binary Directory, ne, was da also alles drin ist. Da ist das MySQL natürlich drin und irgendwie auch das MySQL Admin. Aber Sie sehen, da gibt es einen Import und einen Dump und dann gibt es das Save fürs sichere Starten und Set Permission, Upgrade. Also es gibt eine Vielzahl von Dienstprogrammen für Spezialzwecke noch. Also es ist ein richtig großes Ding, wenn man so ein Datenbanksystem installiert. Ein Begriff, den sollte man noch kennen, bevor man wirklich loslegt mit solchen Systemen, das ist das sogenannte Socket. Weil was wir haben, ist, dass zwei Programme meistens auf dem gleichen Rechner laufen. Also in unserem Fall ganz speziell haben wir ja den Webserver und den Datenbankserver, die auf dem gleichen Rechner laufen. Und die müssen natürlich intensiv Daten miteinander austauschen. Und das funktioniert im Prinzip schon genauso, wie wenn das über ein Netz die Daten ausgetauscht werden. Aber man braucht natürlich nicht komplett alle Schichten der Netzkommunikation dafür. Bis zum TCP meistens macht man es tatsächlich wie auf dem Netz, aber drunter ist es so, dass es einfach bloß innerhalb des Betriebssystems sozusagen die Daten von dem einen Programm zum anderen geschleust werden müssen. Und dafür gibt es die Möglichkeit von Socket Interfaces, die spricht man meistens an wie Dateinamen, die erscheinen meistens auch im Dateiverzeichnis und die dienen dafür, einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen zwei Programmen zu realisieren. Für die Programme fühlt sich das so ein bisschen an wie Dateien eigentlich, aber Dateien, die im Prinzip unendlich, unendlich groß sind, die also eben so lange Daten liefern, wie auf der anderen Seite geschrieben wird. Ja, und diese Sockets, die haben insofern eine praktische Bedeutung, als sie natürlich, wenn zwei Programme miteinander reden, also der Datenbankserver und der Webserver, dann müssen die natürlich garantiert das gleiche Socket benutzen. Und das ist eine der klassischen Fallen, wie die Kommunikation schiefgehen kann. Ja, jetzt bin ich schon so mitten in der Technik, aber bevor ich wirklich irgendwie anfange, mich mit dem Server zu verbinden und Tabellen anzulegen und so weiter, muss ich natürlich wissen, ja, zu welchem Zweck mache ich das Ganze, was lege ich denn überhaupt ab? Und da sind viele Fragen, also auch, gibt es denn irgendwelche anderen Daten, vielleicht Datenbanksysteme schon. Ganz wichtig ist die Frage, was ist das Schema? Also wie schauen unsere Tabellen aus? Was haben die für Spaltentitel, diese Tabellen? Und da kann ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber da müssten Sie eigentlich aus den entsprechenden Datenbankvorlesungen zum Beispiel was gehört haben über sogenannte Entity Relationship Diagrams, wo man ganz abstrakt zunächst mal sagt, was sind die Datenelemente, die überhaupt in meinem Anwendungsbereich eine Rolle spielen und welche Beziehungen gibt es dazwischen. Und dadurch kann ich so eine Analyse zunächst mal vorschalten über meine Daten, meine Datensituation und kann dann in einem weiteren Schritt daraus meine Tabellentitel sozusagen erzeugen. Also das ist dann die Transformation in ein relationales Datenbankschema. Entschuldigung, immer noch mit der Kettung am Kämpfen. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt so eine Datenbank angelegt habe und da eine Menge Daten eingetragen habe und das von Benutzern genutzt wird, dann wird es extrem schwierig, an der Datenbank noch irgendwas zu tun. Also wenn ich dann auf die Idee komme, hoppla, ich habe da noch was vergessen, da gehört noch eine Spalte rein, das macht eine Menge Aufwand. Also bei richtig großen Datenbanken, wenn Sie jetzt an irgendwie ein System von der Bank oder so denken, ist es ein richtig großes Projekt, dann das zusätzlich einzuführen, einfach weil die eben die großen Datenmengen da sind und das für die Datenmengen ja nachgetragen werden muss zum Beispiel. Es ist auch ein Problem, dass man normalerweise den laufenden Betrieb sicherstellen will. Also Grundaussage, es ist extrem schwierig, das Datenbankschema später zu ändern. Und das ist eine der wichtigsten Grundentscheidungen in einem Softwareprojekt. Wenn man mal das Datenbankschema festgelegt hat, dann sollte man sich daran auch wirklich halten. Und das ist ja auch ein, wie man vorher gesehen hat, sind es ja viele Programme, die darauf zugreifen. Das muss also wirklich sehr, sehr, sehr gründlich gemacht werden. Eine der wichtigsten Regeln generell, wenn man irgendwo Daten ablegt, ist, redundantes Speichern zu vermeiden. Das passiert bei jeder Situation, passiert in Programmen, die Sie selber schreiben, in irgendwelchen Web-Content-Management-Systemen, auf ganz einfachen Ebenen. Wenn wir auf unseren Webseiten schreiben, die Sprechstunden der Professoren sind von, was weiß ich, am Freitag von 11 bis 12 für mich, dann sollte man das möglichst an einer Stelle schreiben, weil das ändert sich irgendwann. Und wenn das an mehreren Stellen auf mehreren Webseiten ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass an der einen Stelle das geändert wird und an der anderen steht noch das alte Datum. Darum ist es ganz, ganz wichtig, eben in dem Datenbankdesign Redundanz absolut zu vermeiden. So, jetzt ist aber vorbei mit den Erinnerungen an Datenbankvorlesungen. Jetzt wollen wir es ganz konkret für einfach hands-on sozusagen machen für unsere Situation, nämlich einerseits PHP und andererseits MySQL. Was muss ich dazu alles machen? Also ich erkläre zunächst mal den MySQL-Teil. Wenn ich jetzt wirklich ein Beispiel machen will, dann will ich natürlich zunächst mal in meine Datenbank irgendwie mit Tabellen füllen. Was brauche ich? Ich brauche diesen Datenbankserver, diesen MySQL-Daemon. Ich brauche eine Socket-Verbindung, da habe ich schon drüber geredet, das muss richtig konfiguriert sein. Und ich muss die richtigen User-Accounts haben. Also jetzt für die Beispiele habe ich mich ganz unelegant aus der Affäre gezogen und das Root-Account genommen. Normalerweise sollte man einen Account eben eingerichtet bekommen von einem Administrator, der eben die Root-Kennung hat, das genau das Richtige, die richtigen Rechte hat. Ja, jetzt wenn Sie sich an das Bild vorher erinnern, der Datenbank-Server ist da, in dem drin sind eben nochmal Kästen, in denen erst die Tabellen Platz haben. Das heißt, es gibt diese Datenbanken. Das heißt, ich muss als erstes mal eine Datenbank erzeugen, in die ich dann letztlich meine Tabellen anlegen kann. Das ist übrigens auch nicht so einfach. In der Regel kann nicht jeder Benutzer einer Datenbanken eine Datenbank erzeugen. Da muss einem der Administrator die Rechte dafür gegeben haben. Bei der Spielsituation, wenn man selber die Root-Rechte hat, geht es natürlich schon. Aber in der Regel als Benutzer von der Datenbank werden Sie da eine Fehlermeldung kriegen. Also der Befehl ist einfach Create Database und dann geben Sie einen Namen für die Datenbank. Ich habe jetzt, damit es ein bisschen was mit Multimedia hat, eine ganz, ganz einfache Tabelle genommen, in der einfach Informationen über Musiktitel abgelegt werden. Ja, jetzt habe ich die Datenbank erzeugt, damit kann ich aber noch lang nichts damit anfangen, weil Datenbanken gibt es ja viele auf dem Server und ich muss zunächst mal auch immer, wenn ich irgendwas machen will, sagen, wenn ich irgendeine Query absetze, auf welche Datenbank sich die bezieht. Ich könnte eine Datenbank erzeugen, eine zweite haben und mit der arbeiten. Das heißt, ich muss zuerst mal den Arbeitskontext festlegen. Und wenn Sie an dieses Bild von vorher denken, nochmal mit den Kästen, dann ist es eben so, wir haben den Datenbankserver und wir legen jetzt diesen einen dieser bunten Kästen, die Datenbank, in der die Tabellen liegen, als den Kontext fest, in dem wir jetzt weiter arbeiten wollen. In dem speziellen Beispiel ist es ganz einfach, da haben wir eine Datenbank Musik erzeugt und dann arbeiten wir auch mit der. Und das ist dieser Use-Befehl in SQL, dass man diese Datenbank benutzt. Übrigens, dass der Strichpunkt dahinter fehlt, ist kein Fehler in dem Fall. Es gibt Dinge, die sind Befehle an SQL, Kommandos sozusagen, die das System ausführt. Und es gibt Dinge, die nicht an SQL, an MySQL. Und es gibt Dinge, die sind offizielle SQL-Statements, die müssen mit dem Strichpunkt beendet werden. Also das Use steht nicht in der SQL-Sprachdefinition, das ist bloß so ein Kommando. Aber das sind Feinheiten, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind. Aber ich kann wirklich, wenn Sie das nicht gemacht haben, dringend empfehlen, dass man sich diese Übung mal vornimmt und so einen Dialog, wie ich ihn jetzt hier gemacht habe, einfach mal mit so einem System durchspielt. Ja, man erzeugt jetzt Tabellen. Jetzt sind wir endlich soweit. Wir haben also zuerst den Server installiert, das hat vielleicht jemand anders für uns gemacht, dann haben wir eine Datenbank erzeugt und jetzt können wir die Tabellen erzeugen. Und dazu muss ich natürlich wissen, was in der Tabelle eingetragen werden soll, sprich die Kopfeinträge quasi für die Tabellen haben. Ich muss wissen, wie die einzelnen Spalten heißen und welchen Datentyp die haben. Ich habe es jetzt hier ganz einfach gemacht. Also ich habe Titel, Künstler, Komponist und Laufzeit und habe als Datentypen einfach immer irgendwelche Strings, die in dem Fall varchar heißen, benutzt. Und da könnte man an der Stelle eigentlich aufhören zunächst mal. Wenn man nicht wüsste, dass es auf Datenbanken grundsätzlich sinnvoll ist, für jede Zeile, die in so einer Tabelle entsteht, einen eindeutigen Bezeichner zu haben. Also so ähnlich wie es Objektbezeichner gibt, braucht man da auch eindeutige Bezeichnungen auf diese, das ist ja dann doch wieder sowas wie ein Objekt, ja, so ein Titel, so ein Musiktitel mit seinen Eigenschaften, die da drin stehen, um auf den zugreifen zu können. Das muss man in Datenbanksystemen selber machen. Manchmal haben diese Objekte eine eigene Eigenschaft, die sich dafür gut eignet, dass man die eindeutig identifiziert. In den allermeisten Fällen ist es aber ganz gut, eine zusätzliche künstliche Eigenschaft zu finden, also diesen Schlüsselcode zu erfinden, der dann eben die Rolle dieses berühmten Primärschlüssels übernehmen kann, Primary Key. Deswegen steht hier noch ein Code dabei. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, ob der Titel vielleicht ein eindeutiger Schlüssel ist. Aber da merkt man schon, in dem Moment, wo der gleiche Titel eben von verschiedenen Künstlern interpretiert wird, geht das schon nicht mehr. Also ist es wirklich in dem Beispiel wohl sinnvoll, noch einen eigenen Code einzuführen. Das ist auch eine dieser berühmten Designentscheidungen bei Datenbankschemata, bei denen man große Fehler machen kann, wenn man sagt, was weiß ich, wir identifizieren die Personen über ihr Geburtsdatum oder so und wenn es genügend Leute sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nicht mehr reicht. Okay, in SQL gibt es natürlich noch viel mehr, was man da tun muss. Also den Primary Key muss man natürlich auch deklarieren und es gibt auch Secondary Keys und ähnliche Dinge, damit man Indizes auf die Datenbank noch legen kann, auf die Tabelle. Das interessiert uns aber jetzt nur am Rande. Was natürlich der nächste Schritt ist, wenn ich so eine Tabelle habe, die ist ja zunächst mal leer, ist, dass ich die mit Daten füllen will. Und der einfachste Weg, der steht hier, der geht über SQL mit Insert Into, wo ich dann direkt Werte angibt. Das heißt, ich schreibe so eine Art, so ein Tupel praktisch hin, wo ich dann für jede dieser Spalten eben einen Wert angebe. Also für den Code ist das der Code 1, Titel ist es 1, Artist ist U2 und so weiter. Und die Laufzeit hier ist in Sekunden gedacht. Aber extra nochmal nachgeschaut, dass das auch stimmt. Ja, das ist natürlich mühsam. Kann man sich nicht vorstellen, dass eine Datenbank so gefüllt wird, ne, dass man das so eintippt. Es gibt bloß für Experimentierbeispiele. Letztlich wird man andere Wege haben. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, eine strukturierte Datei, so wie Sie es vielleicht von Excel her kennen, so kommaseparierte Werte zum Beispiel, zu benutzen und aus der einzulesen. Da gibt es eine eigene Variante von dem Insert-Kommando dafür. Sehr häufig ist es aber auch so, dass Sie natürlich Programme haben, die das erzeugen. Also insbesondere Dialogprogramme, wo jemand, und da sind wir jetzt schon wieder ganz nah an unserem PHP, eben zum Beispiel über einen Webserver, über eine Maske eben ausfüllt über so ein Formular, was irgendwie Name, Vorname und andere Daten sind und die sollen dann letztlich in so ein Insert Into Kommando rein. Das soll ja irgendwie in die Datenbank kommen. Und da sieht man jetzt das erste Mal schon genau diese Aufgabe, die wir haben bei der PHP-Datenbankintegration. Wir müssen an den Server rankommen und müssen das Gleiche tun, wie jemand, der Insert Into Tabelle, Values und die Werte schreibt. Aber ausgelöst das Ganze dadurch, dass jemand das auf einer Webseite gemacht hat. Das ist so die Kernidee. Ja, wenn Sie jetzt wirklich mit dem Interpreter arbeiten, habe ich jetzt auch noch zwei Screenshots wenigstens dabei. Das ist wirklich so eine Kommandozeilenschnittstelle, ja, der bietet Ihnen seinen eigenen Prompt an. Und da kann ich noch verschiedene andere Sachen machen. Ich kann jetzt zum Beispiel, nachdem ich das eingegeben habe, sagen, ich will eine Beschreibung meiner Tabelle, Describe Song, dann kriege ich die Beschreibung wirklich eben, wie die Felder heißen, wie die Typen sind und so weiter, ob Nullwerte erlaubt sind und ähnliches. Standardwerte kann man festlegen. Das heißt, ich kann mit so einem System interaktiv arbeiten und kann da auch sozusagen zum Teil meinen Entwurf festhalten, auch nachschauen, was denn mein Entwurf war und das wirklich auch als Arbeitshilfsmittel benutzen. Was man übrigens auch sieht, ist, dass diese Tabelle eben die Metadaten beschreibt, selber wieder eine Tabelle ist. Also wir haben die Information über die Struktur, über das Datenbankschema auch wieder in der Datenbank liegen als Tabellen. Es ist der gleiche Mechanismus und man kann auch mit den gleichen SQL-Befehlen darin arbeiten, im Prinzip mit den gleichen Zugriffsmechanismen. Das ist was, das man in der Informatik relativ oft trifft. Ja, und was vielleicht das Berühmteste ist, was ich mit SQL dann in der Praxis machen kann, ist, ich kann Abfragen machen. Und das hier ist vielleicht die bekannteste Abfrage von allem, Select Stern From. Hinten kommt also eine Tabelle und mit dem Stern heißt, ich will alle Tabelleneinträge drin haben. Und dann kommt eben auch wirklich die komplette Tabelle natürlich raus. Also das ist jetzt der Tabelleninhalt. Ein paar Felder sind leer. Der Code ist natürlich so gewählt, dass die eindeutig sind. Wenn da jetzt zweimal die 2 stehen würde, wäre das ein Fehler, beziehungsweise das könnte hier gar nicht passieren, dass zweimal die 2 steht, wenn das ein Primärschlüssel ist. Ja, und ich kann natürlich, das ist das Einfachste, den ganzen Inhalt rauszugeben, aber ich kann natürlich spezifische Abfragen machen und das wäre jetzt ein Beispiel. Ich kann sagen, ich will aus dieser durchaus übersichtlichen Datenbank alle Titel, die länger als 250 Sekunden laufen zum Beispiel und bekomme dann eine Tabelle, die eben nur noch Titel enthält, also nur noch eine Spalte und die eben, wie Sie sehen, genau die enthält, die eben über den 250 sind. Also sprich, das eine ist rausgefallen, die Nummer 2 von oben. Okay, soweit hat es jetzt mit PHP noch nichts zu tun gehabt eigentlich, also dass wir vielleicht verstanden haben, was PHP machen muss. Jetzt ist es so, dass wenn Sie in die PHP-Dokumentation reinschauen, dass es dort bestimmte Bibliotheken gibt, die speziell dafür da sind, auf Datenbanken zuzugreifen. Die nennen sich Database Extensions, also das ist das Stichwort, unter dem Sie nachschauen müssen. Da wird also eine Extension von PHP für Datenbanken und die sind auch generisch für alle Datenbanksysteme, die zunächst liegen. Letztlich ist es so, dass man sehr oft eben sehr genau weiß, mit welcher Datenbank man arbeitet. Und deswegen gibt es für spezifische Datenbanksysteme sogenannte Vendor-Specific Database Extensions. Das klingt jetzt ein bisschen doof, dass man sozusagen das Programm umschreiben muss, das PHP-Programm, ob ich jetzt mit SQL, mit MySQL oder Oracle arbeite. Die Unterschiede sind auch nicht so furchtbar gravierend, aber tatsächlich ist es so, dass es für die verschiedenen Datenbanksysteme verschiedene Bibliotheken gibt. Letztlich ist es auch nicht mehr ganz so dramatisch, wenn man sich überlegt, wer jetzt so ein Gesamtsystem bereitstellt. Der hat ja, baut ja eine Serverlandschaft auf und muss dort eben sich entscheiden, welches Betriebssystem, welche Software für den Server, also Internet Information Server oder Apache zum Beispiel und welche Datenbank. Und da gibt es eben in der Regel relativ klare langfristige Entscheidungen. Insofern ist das nicht so furchtbar schlimm, dass das Datenbanksystem hier festgelegt ist. Das heißt, in unserem Fall sollten wir also jetzt nach den MySQL-spezifischen Datenbankerweiterungen für PHP fahnden und die benutze ich jetzt dann natürlich auch. Ja, wenn ich jetzt ein PHP-Skript habe, nochmal zur Erinnerung, das schreibe ich ja ganz normal als Textdatei und lege es in ein spezielles Verzeichnis, wo der Server seine im Prinzip seine Webseiten abholt. Das heißt, es ist im Prinzip ja, kann eine HTML-Seite sein, der nur das PHP an bestimmten Stellen eingefügt ist. Das heißt, ich schreibe im Prinzip eine Webseite mit Skriptinhalten. Dann muss natürlich, wenn diese Webseite ausgeführt wird, wird das eingebettete Skript ausgeführt und dann muss dieses Skript sich mit dem Datenbankserver zunächst mal verbinden. Das ist der erste Schritt. Haben wir vorher auch gemacht. Wir müssen überhaupt mal wissen, läuft da dieser Dämon, haben wir die richtige Benutzererkennung und so weiter. Das heißt, wir machen im Prinzip eine Socket-Verbindung auf oder oft ist die auch schon da, dann nutzen wir die zusätzlich zwischen dem PHP-Programm und dem Datenbankserver. Was brauchen wir dazu? Wir müssen natürlich zuerst mal wissen, was der Datenbankserver ist. Also der Rechner, auf dem der in dem Fall MySQL-Dämon läuft. Wir müssen uns, um uns anmelden zu können an dem Datenbankserver, immer einen Benutzernamen haben und ein Passwort. Und das sind ganz andere Benutzernamen und Passworte als die vom Betriebssystem. Also das ist das Datenbankmanagementsystem, hat seine eigene Benutzerverwaltung. Ja, dafür gibt es einen Befehl, der ist ganz logisch eigentlich, der heißt MySQL Connect. Die heißt, gehen alle mit MySQL an. Und das ist jetzt eine PHP-Funktion. Mit der kann ich also mich mit einer Datenbank verbinden. Der gebe ich den Hostnamen und die Benutzername und Passwort mit. Und die liefert einen Link zurück, die liefert ein Resource-Objekt zurück, das man normalerweise einen Link nennt. Und den kann ich mir eigentlich bloß merken. Mit dem mache ich sonst auch meistens gar nicht mehr so viel. Aber das ist die sozusagen eine Referenz auf diese Datenbank. Wenn ich mit mehreren Datenbanken gleichzeitig arbeiten würde, dann kann ich, oder mit mehreren Datenbankservern gleichzeitig arbeite, dann kann ich diese Links auch benutzen, um die zu unterscheiden. Ansonsten benutzt man es meistens nur, um dann am Schluss ein MySQL Close zu machen, um die Verbindung zu der Datenbank wieder zuzumachen. So, jetzt sind wir wieder bei den Kästchen. Der graue Kasten ist der Datenbankserver, mit dem reden wir jetzt. Und in dem gibt es zwei bunte Kästen, in denen letztlich unsere Datenbanken drin sind. Das heißt, wir müssen unsere Datenbank auswählen. Da hatten wir das Use-Kommando, ne, bei SQL. Und genau sowas machen wir jetzt von dem PHP-Skript aus auch. Das heißt, wir machen im Prinzip immer die gleichen Schritte, wie man es jetzt vor dem SQL sitzend, sozusagen vor dem Interpreter sitzend, eintippen würde. Aber es heißt halt ein bisschen anders. Es heißt in dem Fall nicht Use, sondern es heißt MySQL Select DB. Das heißt, ich muss jetzt eine Datenbank wählen und dort gibt es einen Parameter, das ist der Datenbankname, auf dem Server muss die existieren. Sollte ich Verbindungen zu mehreren Servern gleichzeitig aufgemacht haben, dann habe ich die Möglichkeit, hier noch zusätzlich den Link anzugeben als Parameter und dann zu sagen, ich will spezifisch eine Datenbank auf diesem Server. Und da kommt nichts anderes zurück als einfach ein boolscher Wert, ob das geklappt hat oder nicht. Also sprich, ob die Datenbank dort zur Verfügung gestellt werden kann von dem Server oder nicht. Also das ist so der grobe Ablauf im PHP, also auch so ein Code-Schema, das man durchaus benutzen kann, an dem man auch ein bisschen was noch sehen kann. Also ein PHP-Code, der natürlich eingebettet ist in eine größere HTML-Seite. Und hier wird zuerst das MySQL Connect gemacht. Der häufigste Servername wird Localhost sein, also dass das auf dem gleichen Rechner läuft. Ja, und jetzt kommt das Interessante, hier kommt die Benutzererkennung und das Passwort und dann steht das Passwort hier im Klartext drin. Das ist so die traditionelle Methode, wie man das macht an vielen Stellen. War sehr lang auch so eingeführt. Ist aber natürlich ziemlich störanfällig sozusagen. Also ist immer schlecht, wenn Passworte, insbesondere jetzt so ein Root-Passwort, irgendwie öffentlich dastehen. Deswegen gibt es verschiedene andere Methoden, um die Authentifizierung dort anders zu machen. Also eine einfache Variante wäre natürlich, dass das Passwort gar nicht hier explizit steht, sondern von woanders her bezogen wird. Von dem Programm zum Beispiel irgendwo rausgelesen wird, aber es gibt auch grundsätzlich andere Möglichkeiten, sich nicht direkt über Benutzererkennung und Passwort zu identifizieren, sondern über andere Credentials, aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. Also zunächst mal MySQL Connect baut die Verbindung auf, dieses OR-DIE ist nichts anderes als eine Ausnahmebehandlung, was passiert, wenn das schief geht, und das ist ja was, das durchaus häufig passiert, weil eben zum Beispiel der Server nicht laufen kann, die Socket-Konfiguration nicht stimmen kann und was es sonst noch alles an das Passwort falsch sein kann. Also da gibt es viele Fehlerquellen. Dass ich da jetzt schreibe nach dem MySQL Connect, ich habe jetzt was erreicht, als Debug-Ausgabe sozusagen connected und dahinter ein HTML-Break schreibe, das soll uns nur daran erinnern, dass das, was wir ja hier tun, ist eine Webseite zu schreiben und wenn wir irgendwas ausgeben, dann ist das immer Code, der letztlich als HTML interpretiert wird. Deswegen muss man eine neue Zeile natürlich mit den HTML-Befehlen entsprechend beschreiben. Ja, dann mal SQL Select DB und zum Beispiel diese Musikdatenbank von vorne. Ich denke, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. So, jetzt muss ich von PHP aus natürlich eine Anfrage an die Datenbank schicken können. Das ist das Kernstück. Und die gleiche Idee treffen Sie bei ganz vielen Programmiersprachen, wenn die Datenbank Schnittstellen anbieten. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das immer noch ziemlich unbefriedigend, aber die Idee ist nach wie vor in fast allen Datenbankanbindungen, dass man dort einen String hat, in dem man quasi das SQL-Statement schreibt und das als String an diese Datenbank weitergibt. Das heißt, die Queries werden wirklich als Zeichenreihen aufgebaut und dorthin geschickt. Und die Funktion, die das in MySQL macht, die heißt einfach MySQL Query. Und der wichtigste Parameter, den die hat, ist ein, hat nur zwei Parameter und der erste davon ist der zentrale. Das ist eine Zeichenreihe, die im Prinzip eine SQL Query ist. Da kann man als zweiten Parameter wieder einen Link zu einem Server angeben, wenn man mit mehreren Servern gleichzeitig arbeiten will. Mit Query muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Query heißt hier im Prinzip fast alles, was man mit SQL machen kann. Das heißt, unter den Queries, das meint man ja mal Abfragen, gehören auch solche Befehle dazu wie Insert, Update, Delete, Drop. Also auch wirklich welche, die massiv die Datenbank verändern. Mit Drop kann ich ja zum Beispiel eine ganze Tabelle löschen. Also auch das ist unter diesem sehr großzügigen Query-Begriff gemeint, aber natürlich auch die Select-Anweisungen. Und natürlich, wenn ich jetzt mich dem annähe, was ich vorher gesagt habe, jemand gibt einem Formular Daten ein, die sollen in die Datenbank, dann wird man sich in der Art und Weise mit der Datenbank verbinden, wie es gerade beschrieben war, und wird MySQL Query aufrufen und dort ein Insert into machen und das eben entsprechend diesen String so zusammenbauen, dass dort an den richtigen Stellen eben die Informationen stehen, die über das Formular eingegeben worden sind. Und ich denke, jetzt sind wir ja schon ganz nahe dran, dass man sich das sehr praktisch vorstellen kann, weil Zeichenketten zusammensetzen kann man in PHP ganz ausgezeichnet. Insofern ist das Insert gar nicht so furchtbar schwierig eigentlich. Ein bisschen schwieriger sind eigentlich die Select und andere Kommandos, die es gibt, die letztlich ja eine Menge von Werten zurückgeben. Also was die ja tun, ist im Prinzip eine Tabelle zurückzugeben. Das haben wir ja vorher gesehen, darum habe ich auch extra die Screenshots gemacht. Wenn ich Select Stern from Song da gemacht habe, dann kommt ja eine Tabelle mit 5 Zeilen. Und das ist natürlich jetzt nicht so ganz klar, wie das in PHP geht. Wenn ich jetzt einen Select dorthin schicke, wie schaut der Ergebniswert aus? Zunächst mal ist es ganz einfach, das MySQL Query liefert wieder mal so einen Resource-Wert zurück. Das ist immer so die Standardlösung. Ein Resource-Wert ist einer, mit dem man sonst nichts anfangen kann, den man irgendwie weiter verarbeiten muss. Also wir kriegen zunächst mal nichts, mit dem man sozusagen direkt arbeiten kann. Wir kriegen einen Resource-Value und brauchen dann weitere Funktionen, mit denen wir das Ergebnis, das aus der Datenbank rauskommt, analysieren kann. Also wenn man sich plastisch vorstellen will, ist das so ungefähr so, dass diese Zeichenreihen, die rauskommen aus der Datenbank, so wie wir es vorher gesehen haben, das ist eine richtige Tabelle mit irgendwie Delimitern für die Spalten und so weiter, die muss man ja zuerst mal noch weiter analysieren, um rauszukriegen, was sind denn wirklich die einzelnen Datenfelder, was ist in welcher Spalte drin und so weiter. Und dafür gibt es weitere Funktionen, die dieses Ergebnis analysieren und uns dann helfen, das zu bearbeiten. Also insbesondere gibt es ein MySQL NumRows. Das liefert mir die Number of Rows. Also Rows sind die Zeilen. Das heißt, wie viele Zeilen in meinem Abfrageergebnis drin waren. Und das wende ich auf diese Ressource an, also auf das Ergebnis von dem MySQL Query. Und dann gibt es das MySQL Fetch Array. Das liest eine Zeile von Daten und verwandelt das in ein PHP-Array, dass ich dort dann diese eine Zeile aus meiner Tabelle eben in PHP weiterverarbeiten kann. Wobei das, wie gesagt, nur eine Zeile liest, also eine Zeile aus der Tabelle. Und normalerweise, hat man vorhin im Beispiel gesehen, sind das ja viele Zeilen, die da rauskommen. Und dann muss ich natürlich für jede Zeile das MySQL Fetch Array machen. Das heißt, das Fetch ist wie so ein Lesebefehl, wie beim Dateilesen. Das liest eine Zeile und setzt den Zeiger sozusagen weiter, dass beim nächsten Fetch Array die nächste Zeile gelesen wird. Okay, jetzt können wir uns damit eigentlich schon so ein grobes Schema zurechtlegen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Query in PHP absetze und aus der Daten rauslesen will, dann funktioniert das grob so. Ich habe vorher natürlich jetzt hier nicht aufgeführt, den ganzen Vorspann mit der Datenbank verbinden, Datenbank auswählen und so weiter. Aber jetzt baue ich als Zeichenreihe meine Query auf, die ist hier extra in der Variable gespeichert. Und in dem Fall ist es simpel, weil die ein statischer Text ist. Die kann natürlich auch aus vielen anderen Variablen zusammengesetzt werden und damit wirklich eben aus, je nach Situation ausgerechnet werden. Das ist aber gar nicht unser Thema hier. Unser Thema ist jetzt, dass wir das MySQL Query machen und diese Zeichenreihe übergeben. Und dann kriegen wir diesen Result-Wert. Das ist diese Ressource, die uns die Ergebnistabelle beschreibt. Und jetzt müssen wir durch die durchlaufen. Und man sieht, wir haben hier das RowNum überhaupt nicht benutzt. Das könnte man natürlich auch machen, dass man die Schleife so anlegt, dass man bis in den Zähler sozusagen bis RowNum laufen lässt. Hier wird die Schleife über ein While gemacht und das MySQL Fetch Array benutzt. Also ich habe eine While-Schleife, die der Reihe nach immer wieder das MySQL Fetch Array aufruft und dort eben in dem MySQL Fetch Array jeweils die Zeile gleich zuweist an eine lokale Variable, dieses Row. Das heißt, im Rumpf dieser While-Schleife habe ich dann eine Zeile aus meinem Ergebnis. Also wenn ich jetzt ein Beispiel mit dem Select Stern vom Song habe, dann habe ich an der Stelle einen Titel. Und der Titel enthält natürlich wieder einzelne Elemente, nämlich also ein Song, sagen wir mal besser. Ja? Der enthält den Songtitel, den Künstler, den Komponisten, Laufzeit und so weiter. Das sind ja die Spalten da drin in der Zeile und die muss ich natürlich in der zweiten Schleife durchlaufen. Das heißt, ich habe eine Schleife, die geht sozusagen durch die Zeilen und eine zweite, die geht durch die Spalten durch. Und das ist die Spaltenzeile for each row as element. Dieses for each haben wir in der PHP-Abteilung schon mal getroffen. Das ist also ein ganzes Array und mit dem as kriegen wir die einzelnen Elemente aus dem Array und eins nach dem anderen einfach. Das ist eine Collection, die da durchgelaufen wird und für jedes kann man dann irgendwas machen, in dem Fall ganz einfach ausdrucken. Was jetzt hier gemacht wird, die werden einfach alle Elemente in der Zeile mit Komma hintereinander geschrieben und damit die innere Schleife durch ist, dann mache ich einen Zeilenvorschub, damit kommen die jetzt wieder raus wie eine ganz normale Tabelle eigentlich fast schon. Ja, also ich glaube, das vorzuführen ist wahrscheinlich nicht wirklich so richtig zielführend. Was allerdings vielleicht interessant ist, ist nochmal den Kontext herzustellen, dass wir jetzt eben in einem HTML-Beispiel sind oder in einer HTML-Datei sind. Und ich habe jetzt sozusagen noch ein kleines Anwendungsbeispiel, wo wir wirklich komplett eigentlich den gesamten Code sehen und wo man auch nochmal deutlich sieht, dass es eigentlich eine HTML-Datei ist, die wir schreiben. Also was ist die Aufgabe? Ganz schlicht, wir wollen jetzt das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, bloß die Inhalte dieser einen Musikdatenbanktabelle in HTML anzeigen und dazu muss man natürlich eine HTML-Tabelle bauen. Das ist so eine typische Aufgabe für so ein PHP-Skript und passieren tut es dadurch, dass ich eine HTML-Seite schreibe, in die PHP eingebettet ist. Also das HTML geht ganz normal los, das überrascht uns alles nicht, dann kommt das der Titelbereich. Und jetzt ist die Frage, wo man genau denn für die Verbindung mit der Datenbank macht. Das ist eigentlich egal. Es muss nur passieren, bevor wir wirklich dann auf die Datenbank zugreifen. Hier kommt also jetzt noch vor dem Body vorgeschoben ein PHP-Block und der macht genau das, was wir vorher haben. Das heißt, der ruft, verbindet sich mit der Datenbank und wählt die Datenbank Music aus. Und wie gesagt, das Problem von vorher wird da nochmal deutlicher, wenn man jetzt wirklich das Passwort angeben muss, dann heißt es, dass in einer auf einem Webserver öffentlich sichtbaren HTML-Seite das Passwort drinsteht. Also das ist eine nicht ganz unproblematische Situation. Also da kann man ganz schnell Sicherheitslöcher bauen, wenn man einfach so drauf losprogrammiert. Ja, damit wird an der Stelle, wo der Body dann erzeugt wird, es ist ja das Webserver-Programm führt ja jetzt unsere in die HTML-Seite eingeführten Skripte aus. Und an der Stelle, wo eben nun weiter hier dieser PHP-Block ausgeführt wird, wird natürlich die Datenbankverbindung zur Verfügung stehen. Und jetzt kann ich ganz normales HTML machen und kann schreiben, dass das also irgendwie mit auf von MySQL kommt, weil ich da so stolz drauf bin. Und dann kommt die Tabelle. Und hier ist mein PHP-Block. Sie sehen, die Table-Tags habe ich noch in PHP, in HTML gemacht. Die könnte man natürlich genauso gut auch von dem PHP aus rausschreiben. Also da ist jetzt eine große Variantenvielfalt von möglichen Skripten da. Ich kann natürlich in dem, so wie da unten irgendwo bei Echo Elemente für das Table Data geschrieben werden, so kann ich natürlich auch das Table gleich mit einem Echo-Befehl von PHP rausschreiben. Und viele Leute halten das auch für die systematischere und übersichtlichere Art zu programmieren, dass ich nicht da mische zwischen HTML und PHP, sondern wenigstens in einem Bereich nur PHP habe, in einem Bereich nur HTML. Ja? Bei dem MySQL Query erfolgt der Zugriff. Der holt sich, ja genau, der macht eine Anfrage an die Datenbank und hält sich das dann lokal und wertet das dann lokal weiter aus. Ja, da sind wir jetzt schon an der Stelle. Ne? Jetzt in dem PHP-Block, den Table-Tags haben wir nach draußen geschrieben. Jetzt kommt der PHP-Block und der macht genau diese Query von vorher. Das ist genau die Situation, wo wirklich eben von der Datenbank Daten angefordert werden. In dem Fall kommt also dann diese, ja, wie wenn ich bei MySQL eben das Select-Statement eintippe, die ganze Tabelle als Ergebnis zurück und wird so zwischengespeichert, dass ich jetzt damit weiterarbeiten kann. In der Datenbank ist dann aber sozusagen mit der Datenbank passiert im Weiteren nichts mehr. Also wenn jetzt hier weitergearbeitet wird und in der Datenbank verändert sich zum Beispiel ein Wert, dann kriege ich das nicht mehr mit, weil ich habe die Werte eben einmal abgefragt und lese die jetzt bloß weiter aus. Ja, was mache ich denn? Also diese Schleife mit dem while und dem for each, die habe ich ja vorher schon erklärt. Insofern sollte die Struktur klar sein. Das while row ist gleich MSQL Fetch Array, geht eben durch die Zeilen durch und das for each geht jetzt durch die einzelnen Felder in der Zeile durch. Jetzt muss man sich nur noch daran gewöhnen, dass man so HTML-Code schreiben muss. Das machen wir wieder mit dem Echo-Kommando. Und Sie sehen, es ist nicht richtig kompliziert. Ich mache dann, wenn ich eine Zeile rausschreibe, auch eine Tabellenzeile. Das heißt, für jede Zeile mache ich am Anfang ein Table Row und am Ende mache ich die Table Row wieder zu. Was man noch, damit es schön ausschaut, machen kann, ist, dass man das Ganze von der Einrückung her vernünftig gestaltet. In dem Fall ist es so gemacht, dass diese Table Row Dinger immer in der eigenen Zeile stehen. Das ist Backslash N, heißt New Line, eine neue Zeile rausgeschrieben. Und das Backslash T ist ein Tabulator, das heißt, es wird also einmal eingerückt. Okay, und jetzt sind wir also in der Zeile, haben das Table Row rausgeschrieben, jetzt müssen wir in der Zeile die Elemente rausschreiben und das geht jetzt mit dieser For-Each-Schleife und da müssen wir auch für jedes Element was machen. Ein Echo-Element ist klar und das schließen wir eben ein in ein TD und in ein schließendes Tag TD. Das heißt, wir bauen einfach um das Table Data herum die Tags. Und da auch wieder Newline mache ich in dem Fall erst am Ende natürlich, dass das ganze Ding in einer Zeile sitzt. Und ich habe zwei Tabulatoren davor gesetzt, dass die dann nochmal stärker eingerückt sind. Also das ist eine ganz einfache Art und Weise. Man muss so ein bisschen natürlich querdenken bei der ganzen Geschichte, dass wir jetzt ein Programm schreiben, das HTML erzeugt. Aber das ist bei PHP halt grundsätzlich oder bei allen serverseitigen Skripten grundsätzlich die Idee. Ja, fertig sein heißt auch nicht einfach bloß aufhören. Das ist ganz typisch eigentlich immer, wenn man irgendwelche Ressourcen beansprucht, dann muss man die auch anständig verwalten. Es geht schon bei Speicherplatz los, also wenn Sie in den allermeisten Programmiersprachen, wenn Sie ein Stück Speicherplatz anfordern, um ein Objekt abzulegen oder so, dann müssen Sie das auch wieder freigeben. Ja, aber verwöhnt Sie da so ein bisschen. Und mit solchen Dingen wie Datenbankverbindungen, das sind natürlich auch wertvolle Ressourcen, die das System für Sie bereithält und die muss man auch wieder freigeben. Wenn man das nicht tut, merkt man normal bei so kleinen Beispielen nichts, aber wenn man das in einem größeren Beispiel nicht tut, dann bricht das ganze System irgendwann mal zusammen, weil es heißt, wir haben keine Datenbankverbindungen mehr, wenn viele Leute gleichzeitig und hintereinander das aufrufen. Also das ist wirklich wichtig. Drum müssen Sie MySQL Close machen und da kann man jetzt endlich diesen Link verwenden, den wir ganz am Anfang beim Connect zurückbekommen haben. Und sowas Ähnliches, so eine Freigabemethode gibt es auch für das Ergebnis von so einem Query. Das war das Result, war das hier, was MySQL Query zurückgeliefert hat. Und das müssen wir auch freigeben mit dem Free Result. Okay, ich glaube, das sollte an der Stelle auch reichen. Also wenn Sie jetzt damit weiter arbeiten wollen, ich denke, der Start müsste da sein, von dem, was ich jetzt erzählt habe, dass Sie sich eigentlich hinsetzen können und MySQL installieren, damit mal so ein bisschen experimentieren, eine Tabelle erzeugen. Es gibt auch ganz viele Tutorials, sogar auf der MySQL-Seite, die ich angegeben habe, gibt es sehr schönes. Und dann eben von PHP aus Skripte schreiben können, mit denen Sie zum Beispiel, wäre eine schöne weitere Aufgabe jetzt, ein Formular machen, in HTML-Form, in das man Werte eingibt, die dann eben zusammengebaut werden von dem PHP-Skript zu einer Insert into SQL-Anweisung, die dann an die Datenbank gegeben wird. Und dann kann man das kombinieren, zum Beispiel mit dieser Ausgabe, und kann sich das Ganze dann anschauen. Damit haben Sie schon ein kleines Programm, das eben über den Webbrowser auf die Datenbank zugreift. Und das ist jetzt wie bei allen unseren Vorlesungsbeispielen sozusagen in der berühmten Nussschale das Prinzip. Aber wenn Sie das anschauen, was Sie heutzutage benutzen, wenn Sie irgendwelche größeren Webseiten aufrufen, stehen eben in sehr, sehr vielen Fällen Datenbanken dahinter. Und die grundlegende Technik ist schon so, wie wir es uns jetzt hier angeschaut haben. Ja, da kommt jetzt auch gleich ein ganz neues Thema. Dann ist das genau der richtige Moment, denke ich, um jetzt mal eine Pause zu machen. Machen wir 10 Minuten Pause. An 5:30 machen wir dann weiter, oder? Ja, also jetzt, oh Gott, nein. Das war also die Situation zu den Datenbanksystemen. Das ist eine umfangreiche Technologie, mit der Sie, also der spielt jetzt leider die Folien bis an die Stelle zurück. Weiß nicht. So. Halt. So, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwann mal dieses System. Ich habe nichts anderes gemacht als sonst. Profcast. Also was da das Problem ist an diesem Profcast-System, das ich da benutze, ist, dass da ein Skript außen um das PowerPoint rum liegt. Ich bediene eigentlich nicht das PowerPoint, sondern dieses Skript, und das bedient mein PowerPoint. Und das hat jetzt offensichtlich beschlossen, dass es in eine Endlosschleife geht gerade.